Heute möchte ich über ein sehr meines Erachtens wichtiges Thema sprechen, aber bevor ich das tue, viele von uns waren gestern ja in Sachsenhausen, diesem Konzentrationslager, und obwohl dies lediglich ein Abglanz gewesen ist von der Realität, wie es wirklich war, ich glaube, es war weitaus schrecklicher noch, als man das in diesem Museum gesehen hat, hat man gleichwohl eine Idee doch bekommen, wie schrecklich es gewesen war. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, dass es heute Menschen gibt, die diesen dummen Verschwörungstheorien folgen und meinen, das hätte es alles gar nicht gegeben. Es gibt immer noch Leute, die sagen, diesen Holocaust hat es nicht gegeben oder so schlimm war das gar nicht. Es war viel schlimmer noch, als man sich das vorstellen kann. Und es wird noch viel schlimmer werden. Und ich meine, viel schlimmer werden. Und von daher war dies gestern eine, ich möchte sagen, notwendige Erinnerung daran, wozu der Mensch fähig ist. Nun, im Millennium, in der Welt von morgen, wird so etwas natürlich nicht mehr geschehen. Und wir werden heute und dann auch in einer künftigen Predigt auch erklären, warum. Aber heute geht es mir zunächst einmal darum zu verstehen, wer oder was Gott eigentlich ist. In der Kurzpredigt heute von Herrn Richter haben wir ein wenig schon davon gehört. Denn Titel der heutigen Predigt ist, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und diese Aussage kann bereits schon sehr missverständlich sein, für viele ist sie es auch. Denn es gibt nur einen Gott, aber Gott besteht aus mehr als nur einem Wesen. Denn Gott ist eine Familie. Und von daher hätte ich auch sagen können, der Titel der heutigen Predigt ist, es gibt nur eine Gott-Familie. Jesus Christus, das Wort, der Sprecher, der Sohn Gottes, war immer schon mit Gott seit Ewigkeit. Und wir lesen und wir kennen diese Stelle in Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Er selbst war Gott. Er war mit Gott und er war Gott. Das bedeutet, der Name Gott ist in der Tat ein Name, der sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn bezieht. Der Ausdruck Gott ist ein Familienname. Schauen wir uns einmal in Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 15 an. Epheser Kapitel 3 und die Verse 14 bis 15. Nun, in der revidierten Lutherbibel 1984 liest sich die Stelle wie folgt. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Eine nicht sehr genaue Übersetzung. Eine weitaus bessere Übersetzung ist, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Es wird hier von der Familie Gottes gesprochen. Die New International Version übersetzt Hebräer, Kapitel 2 und Vers 11, wie folgt. Hebräer 2 und Vers 11. Beide, der da heiligt und die geheiligt werden, stammen von derselben Familie. Und man kann auch eine Stelle in Epheser, Kapitel 2 und Vers 19 aufschlagen, da wir gerade in Epheser sind. Schauen wir uns Epheser 2 und Vers 19 an, wo wir lesen, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Die Mengebibel schreibt, es geht um die Mitglieder der Gottesfamilie. Also es ist schon vielen klar, dass wenn man von Gott spricht, und wenn man auch von denen spricht, die letztendlich zu Unsterblichkeit verwandelt werden, dass es hier um eine Familie geht. Aber was vielen nicht klar ist, ist, was das eigentlich bedeutet. Im Hebräischen wird für das Wort Gott vielfach das Wort Elohim gebraucht. Elohim, E-L-O-H-I-M. Aber es ist ein Wort mit einer pluralen Bedeutung. Und das ist auch der Grund, warum wir immer und immer wieder lesen, dass Gott, Elohim, zum Beispiel gesagt hat in 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Nun, im Deutschen heißt es, lasst uns Menschen machen. Und daraus haben einige dann gefolgert, es muss hier sich um mehr als nur zwei Personen handeln. Aber das Wort lasst steht auch nicht im Urtext. Im Urtext steht das Wort lass. Lass uns Menschen machen, sagt Gott. Und wir lesen auch in 1. Mose 3 und Vers 22, der Mensch ist geworden wie unser einer oder einer von uns, zu wissen, was gut und böse ist. Also das Wort Elohim oder Gott kann sich auf jeweils eine der beiden Persönlichkeiten in der Gottfamilie beziehen oder auf beide. Es kommt auf den Zusammenhang an. Wenn wir in 1. Mose 1, Vers 26 lesen, Gott oder Elohim sagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bilde, dann spricht das eine Gottwesen zu dem anderen Gottwesen. Und beide werden insoweit mit uns beschrieben. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, sollten es zumindest wissen, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Also es war der Vater, der zu Christus sagte, lass uns Menschen machen. Und es war dann Christus, der die Tat der Schöpfung ausführte. Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Gott hat die Welt gemacht, man kann auch übersetzen das Universum, durch den Sohn. Kolosser Kapitel 1 und lesen wir Vers 16. Kolosser Kapitel 1 und Vers 16, hier ist die Rede von Jesus Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Vers 15, jetzt Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn, durch wen? Durch Christus und zu ihm geschaffen. Gott der Vater hat alles, wie wir lesen, inklusive den Menschen, durch Jesus Christus geschaffen. Es war also Jesus Christus, der die eigentliche Tat der Schöpfung verbrachte, der den Menschen schuf und er schuf ihn zu seinem Bilde. Und Christus ist das Bild oder Ebenbild des Vaters. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Im Deutschen Bild oder man kann auch übersetzen exaktes Ebenbild. Oder Abbild oder Kopie. Die Kopie, die dem Original gleicht oder, wenn es eine gute ist, identisch ist. Mit anderen Worten, als Christus den Menschen nach seinem Bilde schuf, schuf er ihn zugleich auch nach dem Bilde Gottes des Vaters. Gott der Vater und Jesus Christus der Sohn sehen gleich aus. Der Mensch, der nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde, ist nach dem Bilde sowohl des Vaters als auch des Sohnes erschaffen worden. In der Tat bestätigt die Bibel, dass wenn von dem Gott der Bibel die Rede ist, von dem Schöpfer, es mehr als nur eine Person gibt. Zum Beispiel schauen wir uns das Buch Prediger an, Prediger Kapitel 12. Prediger Kapitel 12 und schauen wir uns Vers 1 an. Prediger Kapitel 12 und Vers 1. Wiederum in der revidierten Lutherbibel 84 heißt es: Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Eine gute Anweisung: Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Nur, im Hebräischen heißt es wörtlich: Denke an deine Schöpfer, Plural, an deine Schöpfer. Denn sowohl der Vater als auch der Sohn sind Schöpfer. Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Hiob 35, Vers 10. Wo wir lesen: Man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Auch hier wiederum nicht richtig übersetzt, nicht akkurat. Es sollte heißen: Man fragt nicht, wo ist Gott, meine Schöpfer, Plural. Und so wird hier bereits schon klar gezeigt, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. So dann gibt es interessante Stellen, die das Wort Elohim benutzen, aber mit einem pluralen Verb, nicht mit einem singularen Verb, was eben auch zeigt, dass das Wort Elohim, Gott, aus mehr als einer Person bestehen muss, weil eine plurale Aussage dann folgt, wie zum Beispiel 1. Mose 20. 1. Mose 20 und Vers 13. 1. Mose 20 und Vers 13. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, sprach ich zu ihr: Sarah, die Liebe tu mir an, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Und wir kennen ja dann die Geschichte, wie es weitergeht, aufgrund der Lüge von Abraham. Aber was ich hier betonen möchte ist, wo es heißt, als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, steht das Wort hieß im Plural. Also es waren beide Gottwesen, die Abraham mehr oder weniger dazu brachten, inspirierten, das Haus seines Vaters zu verlassen. Das gleiche finden wir in 1. Mose Kapitel 35 und in Vers 7. 1. Mose 35 und in Vers 7. Er, Jakob, baute dort einen Altar und nannte die Stätte El Bethel, weil Gott, Elohim, sich ihm daselbst offenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Das Wort offenbart steht im Plural. Also Elohim offenbarte sich ihm, aber Elohim bezieht sich hier ganz offensichtlich auf beide Gottwesen. Sonst würde der Plural absolut keinen Sinn ergeben. Und wir lesen eine weitere Stelle in 2. Samuel, Kapitel 7 und Vers 23. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott, Elohim, hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei, und ihm einen Namen zu machen und zu große und furchtbare Dinge zu tun, damit du Völker und ihre Götter vertriebst vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Wo es heißt, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, auch hier steht das Wort hingegangen im Plural. Auch hier war es wieder Elohim, der aber in den Personen, könnte man sagen, von dem Vater und dem Sohn wirkte. Nun, Jesus Christus hat sich öfters als der Ich Bin bezeichnet. Ich bin der Ewige, derjenige, der ewig lebt. Er war der Gott des Alten Testamentes, der direkt mit den Völkern Israels verkehrte. Er war derjenige, der zu den Menschen des Volkes Israel sprach und der sich ihnen gegenüber manifestierte. Es konnte dies nur Christus sein, denn er selbst hat erklärt, dass niemand jemals die Gestalt des Vaters gesehen hat und niemand hat jemals die Stimme des Vaters gehört. Und wir lesen dies in einigen Stellen, wie zum Beispiel Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und Vers 37. Johannes 5 und Vers 37. Er sagt, und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Auch in Johannes Kapitel 6 und in Vers 46, Johannes 6 und Vers 46. Nicht, als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist, mit anderen Worten Christus, der hat den Vater gesehen. 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 12. 'Niemand hat Gott jemals gesehen.' Und Johannes führt dann fort zu sagen, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Welche Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie wird hier angesprochen? 1. Timotheus, Kapitel 6. Nun, Christus hat ja bereits gesagt, er hat niemals den Vater gesehen. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 13 bis 16. 1. Timotheus 6 und Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Wort unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, Vers 16, der da wohnt in einem Lichte, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Die Rede ist von Gott, dem Vater. Er ist der Gott, der noch von niemandem in seiner wahren Gestalt gesehen wurde und der auch noch niemals mit seiner eigenen Stimme zu den Menschen gesprochen hat. Die Juden damals glaubten, dass sie den Vater anbeteten. Aber bevor wir darauf eingehen, wissen wir aus dem Alten Testament, dass Menschen sehr wohl Gott gesehen haben, Gottes Stimme gehört haben. Viele Stellen zeigen uns dies. 4. Mose 12. Sie müssen von daher Jesus Christus gesehen haben, denn den Vater hat ja niemand gesehen. Sie müssen die Stimme des Sohnes Gottes gehört haben, denn die Stimme des Vaters hat niemand gehört. So lesen wir 4. Mose, Kapitel 12 und Vers 8. Das ist, was Gott sagt. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, Mose. Nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt, aber die Gestalt des Vaters hat niemand gesehen. Wir lesen dies auch in 5. Mose 34. 5. Mose 34 und Vers 10. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf, wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Kehren wir zurück zu 2. Mose 33. 2. Mose 33 und in Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Wer war der Herr, der mit Mose redete? Es kann nicht der Vater gewesen sein. Wir lesen auch in 2. Mose 33, Vers 18. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Vers 19, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Vers 20, und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber Christus hier, der es nun war, offenbarte sich in folgender Weise. Vers 21, und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, dann will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir her sehen. Mein Angesicht kann man nicht sehen, aber seine Gestalt schon. Und so hat Mose die Gestalt Gottes gesehen. Aber es konnte nicht die Gestalt des Vaters gewesen sein. Wie ich eben schon sagte, die Juden glaubten, dass sie den Vater anbeteten. Sie dachten fälschlicherweise, dass er, der Vater, der Gott des Alten Testamentes gewesen sei, der mit ihnen verkehrt hätte. Aber das war nicht der Fall. Und so kam Jesus, um den Vater zu offenbaren. Er war den meisten gar nicht bekannt. Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11 und in Vers 27. Er sagt hier, Jesus Christus sagt hier, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Die Juden dachten, sie kennten den Vater, hätten ihn gekannt, haben nicht verstanden, dass sie in Wirklichkeit Jesus Christus angebetet haben, den Gott des Alten Testamentes und nicht Gott, den Vater. 1. Korinther Kapitel 10. Es war in der Tat Jesus Christus, der mit den Israeliten verkehrte, nicht der Vater. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 4, eine Stelle, die beschreibt, als Israel aus Ägypten wanderte und wer ihnen folgte, wer sie führte. 1. Korinther 10 und lesen wir Vers 4. Sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Er sprach gerade davon, dass sie alle auf Mose getauft worden sind, durch die Wolke, durch das Meer. Vers 4, sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und dann auch weiter in Vers 9, denn wen haben sie versucht oder auf die schwerste Probe gestellt in ihren Augen? Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Die Israeliten haben Christus versucht, eine schlechte Übersetzung, auf die Probe gestellt, den Gott des Alten Testaments. Jesus Christus, wie wir schon gelesen haben, ist und war Gott. Im Anfang war das Wort der Sprecher, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er ist mit Gott identisch, was seine Natur angeht. Nicht nur ähnlich, identisch, gleich. Das exakte Ebenbild. Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5, angefangen in Vers 16. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Er hatte am Sabbat jemanden geheilt. Und Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und darum trachteten die Juden, Vers 18, noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, aber wie wir eben in der Kurzpredigt gehört haben, nicht im Sinne Gottes. Er brach gewisse Rituale und Ideen, die die Pharisäer erfunden hatten, die einen Zaun um den Sabbat gemacht haben. Er brach den Sabbat nie in dem Sinne, wie Gott es wollte. Aber es geht noch weiter. Die wollten ihn töten, auch weil er sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Was die Natur angeht. Er machte sich selbst gleich oder er leugnete nicht die Tatsache, dass Gott sein Vater war. Dass er der Sohn Gottes war, jetzt zwar im Fleisch, aber gleichwohl war er der, der er immer gewesen war. Und wir lesen dies in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 7. Philipper Kapitel 2, Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern, Vers 7, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich. Er wurde Fleisch und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Aber eine weitaus bessere, akkuratere Übersetzung ist, Vers 6, er, der von Natur aus Gott war, bestand nicht darauf, fernerhin Gott gleich zu sein. Er legte seine Göttlichkeit ab in dem Sinne, als er Mensch wurde. Aber er war nach wie vor der, der er gewesen war. Immanuel, der Gott mit uns. Der Gott des Alten Testamentes. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 8 an. Johannes Kapitel 8, die Verse 51 bis 59. Johannes Kapitel 8 und Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast, dass du dämonisch besessen bist. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sprichst, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Und Jesus antwortete, Vers 54, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott und ihr kennt ihn nicht. Sie kannten den Vater nicht, ist der Punkt. Ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner sein, wie ihr seid. Na, sehr diplomatisch ausgedrückt, nicht wahr? Der hat nichts irgendwo hier verschwiegen. Ihr seid Lügner, hat er ihnen gesagt. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Und Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und er freute sich. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Oder ich bin. Jahwe, der Ewige. Der ewig Lebende. Jesus identifiziert sich hier als der Jahwe, der Gott, der Herr des Alten Testamentes. Und die Juden verstanden das, denn da hoben sich Steine auf, um auf ihn zu werfen. Die wollten ihn jetzt steinigen wegen Gotteslästerung. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Lesen wir auch Johannes Kapitel 20 und Vers 28. Johannes Kapitel 20 und Vers 28. Wie wird Christus hier identifiziert bei dem sogenannten ungläubigen Thomas? Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Kehren wir zurück zu Johannes 1, Vers 18. Johannes 1, Vers 18. Auch hier wiederum die gleiche Aussage. Niemand hat Gott je gesehen, aber Gott, der Vater, ist gemeint. Der Eingeborene oder der einzig so Gezeugte und Geborene, der Gott ist, Christus, und in des Vaters Schoß ist. der hat ihn uns verkündigt. Und so gibt es viele, viele Stellen, die klar und deutlich zeigen, dass Jesus Christus Gott war, nicht nur ein Engel, wie einige fälschlich lehren, oder irgendwie gar nicht existiert haben soll und dann irgendwie erschaffen wurde. Er war Gott, seit aller Ewigkeit war er Gott, mit Gott dem Vater. Schauen wir uns Römer Kapitel 9 an. Römer Kapitel 9, die Verse 3 bis 5. Römer Kapitel 9 und die Verse 3 bis 5. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, Vers 4, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz, oder besser die Gesetzgebung, und der Gottesdienst und die Verheißungen, Vers 5, denen auch die Väter gehören, die aus denen und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles. Wer ist Gott über alles? Christus. Gelobt in Ewigkeit. Amen. Nun, nehmen wir eine weitere Stelle noch in Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2 und Vers 13. Auch hier wiederum, ich lese diese Stelle, weil sie im Deutschen nicht wieder so ganz klar übersetzt ist. In der revidierten Lutherbibel zumindest nicht. Titus Kapitel 2 und Vers 13. Da heißt es hier, wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Das Problem ist, das Wort unseres Heilandes Jesus Christus steht im Urtext nicht. Es heißt hier, wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jesus Christus, der große Gott und Heiland. Und zum Beispiel die Elberfelder Bibel übersetzt es so. Auch die neue Lutherbibel 2009 schreibt, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Es ist wichtig zu verstehen, dass Gott der Vater immer schon in der Vergangenheit und auch immer in der Zukunft die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie sein wird und gewesen ist. Es hat immer schon eine Hierarchie innerhalb der Gottfamilie gegeben und Jesus hat das klar und deutlich bestätigt. Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 und lesen wir Vers 28. Johannes Kapitel 14 und Vers 28. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Der Vater ist größer als ich. Was hat er Maria erklärt nach seiner Auferstehung? In Johannes Kapitel 20 und Vers 17. Johannes 20, Vers 17. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an oder halte mich nicht fest, halte mich nicht zurück, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Gott der Vater ist immer und wird immer die höchste Persönlichkeit der Gottfamilie sein. Epheser Kapitel 1, Vers 17. Epheser Kapitel 1 und Vers 17. Dass Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, so bittet Paulus, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das Gebet ist, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, euch Weisheit gebe. Schauen wir uns auch kurz Lukas Kapitel 1 und Vers 32 an, die Ankündigung, dass Maria Jesus hervorbringen würde. Wie wird das hier beschrieben von dem Engel? Lukas 1 und Vers 32. der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Jesus Christus, der Sohn Gottes und gleichzeitig der Sohn des Höchsten, und zwar des Vaters. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass Christus die Anweisungen Gottes des Vaters durchführte, der die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie ist. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 3. Eine Stelle, die wir bereits gelesen hatten. 1. Korinther 11 und Vers 3. Ich lasse euch wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Hier wiederum die gleiche Hierarchie. Und Jahre, Jahrzehnte nach der Auferstehung Jesu Christi finden wir eine interessante Aussage im Buch der Offenbarung, um diese Hierarchie nach wie vor deutlich zu machen. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 1. Schauen Sie, Jesus Christus war der Logos, der Sprecher, der sprach, der verkündete, was von Gott, dem Vater, ausging und ausgeht. Offenbarung 1, 1. Das heißt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Die Offenbarung kam zunächst einmal von Gott, dem Vater. Und er gab sie an Christus weiter. Und Christus hat sie dann durch diesen Engel hier an Johannes weitergegeben. Nun, wir lesen im Alten Testament vielfach von dem Engel des Herrn. Um das auch kurz zu erwähnen. Und oft bezieht sich diese Aussage, der Engel des Herrn, auf Jesus Christus. Und so haben einige fälschlich gefolgert, dann muss also Christus ein Engel gewesen sein. Das ist keineswegs der Fall. Denn das Wort Engel im Hebräischen hat die Bedeutung von Bote. Und es kann ein menschlicher Bote sein, das kann ein göttlicher Bote sein und es kann sogar auch ein Bote sein, der ein Engel ist. In diesem Falle war es aber ein göttlicher Bote, der Sprecher, der für Gott den Vater sprach. Kurz eine Stelle in 1. Mose 16, wo ganz klar der Engel des Herrn mit Gott identifiziert wird. Wie wir jetzt wissen, mit Jesus Christus. 1. Mose 16 und lesen wir Vers 7. 1. Mose 16 und Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle. Es war jetzt Hagar, die jetzt geflohen war von Sarah. Und sie und Ismael gingen jetzt in die Wüste. Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Vers 8. Und da sprach er zu ihr, Hagar, Saras oder Sarais Magd, wo kommst du her, wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du wirst schwanger oder du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Der Name Ismael, Gott hört. Und er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand wird jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird wohnen, allen seinen Brüdern zum Trotz, oder besser, östlich von seinen Brüdern. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Klar und deutlich ist der Engel des Herrn niemand anders als die zweite Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, Jesus Christus, der Sprecher. Der Sprecher. Wir lesen Folgendes in 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15, und lesen wir Vers 24. Vers 24. Danach kommt das Ende, wenn die verschiedenen Auferstehungen erfolgt sind, wenn er, Christus, das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Vers 27. Denn alles hat er, der Vater, unter seine, Christi, Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott der Vater. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, dem Vater, damit Gott sei alles in allem. Viele Stellen und noch viele mehr zeigen uns also, dass Gott der Vater die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie ist. Man könnte sagen, das Haupt Christi. Das war immer schon so und das wird immer so bleiben. Und daraus ergibt sich auch, dass Christus uns geboten hat, zu Gott, dem Vater, zu beten. Er hat das klar und deutlich gemacht. Als Jesus und seine Jünger einmal nach Samaria kamen, zu der Stadt von Samaria, da hat er dieses Kapitel der Anbetung mit einer Frau von Samaria besprochen. Und schauen wir uns an, was er da gesagt hat. Johannes Kapitel 4. Die Verse 21 bis 24. Johannes Kapitel 4, die Verse 21 bis 24. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Vers 22, ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Und gleichwohl musste Christus den Juden zunächst einmal den Vater offenbaren. Vers 23, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter, sie und ich, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er sagte natürlich seinen Jüngern, und er sagt uns auch heute, dass wir zu dem Vater beten sollen, unsere Gebete an den Vater richten sollen, aber im Namen Jesu Christi. Schauen wir uns dies an, Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15 und Vers 16. Er sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und auch in Kapitel 16 und Vers 23. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Er hat uns ja auch das Gebet vorgesprochen in dem Sinne als ein Outline sozusagen. Nicht, dass man das jetzt wortwörtlich immer wiederholen muss. Unser Vater, der du bist im Himmel. Klar und deutlich geht es darum, dass wir den Vater anbeten sollen, weil eben der Vater die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie ist. Aber sowohl der Vater als auch der Sohn sind immer schon Gott gewesen. Mitglieder der Gottfamilie. Es hat nie eine Zeit gegeben, wo beide nicht Gottwesen innerhalb der Gottfamilie gewesen wären. Das bringt uns jetzt zu der folgenden Frage, wie ist 5. Mose 6 und Vers 4 zu verstehen? Schauen wir uns dies einmal an. 5. Mose Kapitel 6 und in Vers 4. Und ich lese zunächst einmal diese Stelle vor, indem ich es aus der alten King James Bible zitiere, der Authorized Version. Da steht es nämlich wie folgt: Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist eins. Der Herr ist eins. Nun, wo das Wort Herr gebraucht wird, steht das hebräische Wort für, sagen wir einmal, Yahweh. J-H-W-H. Niemand weiß so recht, wie der Name ausgesprochen wurde und wird, aber es steht das Wort J-H-W-H. und wird normalerweise gemeinhin als Jahwe bezeichnet. Jehova ist mit Sicherheit verkehrt. Aber der Punkt, den ich hier machen möchte, ist der. Die Lutherbibel 1984 schreibt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Die Lutherbibel 2017 schreibt, der Herr ist einer. Die Zürcher Bibel schreibt, der Herr ist ein Herr. Die Lutherbibel 1912 schreibt, ein einiger Herr. Die Schlachterbibel hat folgende Anmerkung. Dies bezeichnet keine Einheit oder vielmehr keine Einzahl, entschuldigen Sie, keine Einzahl der Gottheit, sondern eine Einheit. Es ist das gleiche Wort wie in 1. Mose 2, 24, wo Mann und Frau zu einem Fleisch werden. Wir müssen also hier begreifen, was mit dem Wort eins, wie es viele Übersetzungen haben, gemeint ist. Der Herr ist unser Gott, der Herr ist eins, wie einige es sagen. Nun, was sagt uns Christus in Johannes Kapitel 10 und Vers 30? Johannes 10 und Vers 30. Was ist mit eins gemeint? Bezieht sich dies auf eine Person? Johannes 10 und Vers 30. Was sagt er? Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Aber er sagte nicht, dass von daher auf einmal jetzt Christus und der Vater zu einer irgendwelchen Masse zusammengeschweißt worden sind, dass es auf einmal nur noch eine Person gab. Natürlich waren es weiterhin zwei Personen. Aber es geht um Einheit. Es geht um totale Harmonie, um Einigkeit, um das Verständnis beider Mitglieder, die total eins sind in ihrem Verständnis. Christus gewann sogar ein rechtliches Argument einmal gegen die Pharisäer, um zu beweisen, dass sowohl der Vater als auch der Sohn eine Einheit bilden. Nicht, dass sie eine Person wären. Johannes Kapitel 8, die Verse 17 und 18. Johannes Kapitel 8 und Vers 17. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin es, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Zwei Personen, sonst würde die Aussage gar keinen Sinn ergeben. Er sprach ja von dem Zeugnis von zwei Personen. Christus betete zum Vater, dass seine Jünger eins werden sollten. Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 23. Johannes 17, Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Nun, die Jünger sollten nicht zu einer Masse zusammengeschweißt werden, dass auf einmal nur eine Person entstanden ist. Natürlich nicht. Sie sollten eine Einheit bilden, was Harmonie angeht. Wie der Vater und der Sohn eine Einheit bilden, was Harmonie angeht. Nicht, dass sie beide eine Person wären. Von daher ist die Idee der Dreieinigkeit, eine Person in drei Personen, totaler Unfug. Totaler Unfug. Es ist totaler Unfug. Okay? Es geht um eine Einheit. Um eine Einheit. Wie wir über Adam und Eva gelesen haben. Adam und Eva würden ein Fleisch werden. 1. Mose 2, Vers 24. Aber es waren nach wie vor zwei Personen, Adam und Eva. Die wurden nicht zu einer Masse zusammengeschweißt. Es waren zwei Personen, sie sollten aber ein Fleisch werden. In anderen Worten, sie sollten eine Einheit bilden. Und wir lernen von dem Beispiel, dass die Jünger Jesu Christi, wie auch Adam und Eva, zu einer Einheit hätten kommen sollen oder kommen sollen. Einheit in Gesinnung, Einheit in Ziel und Zweck, Einheit in Aktion. 1. Korinther, Kapitel 3 und Vers 8. 1. Korinther, Kapitel 3 und Vers 8. Wer aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere, heißt es hier in der revidierten Lutherbibel 84. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit, einer wie der andere. Nun, die neue Lutherbibel 2009 schreibt, der aber pflanzt und der begießt, sind eins. So schreibt es auch die Schlachterbibel, die Zürcher Bibel, die Padlochbibel, die Eberfelder Bibel, sind eins, aber nicht eine Person. Es geht um eine Einheit, um ein Zusammenarbeiten, um ein Zusammenwirken in Harmonie. Nun, einige sagen, dass die Schriftstelle in 5. Mose, Kapitel 6 und Vers 4, das Konzept negiert, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Das ist jedoch nicht der Fall. Es gibt nur einen Gott. Titel der heutigen Predigt. Es gibt nur einen Gott. Aber Gott ist eine Familie, die aus mehr als nur einer Person besteht. Gott widerspricht sich ja nicht selbst in seinem Wort. Was können wir also dann von 5. Mose, Kapitel 6 und Vers 4 lesen? Das heißt, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist eins, der Herr allein. Das Wort Herr, wie ich sagte, Übersetzung des hebräischen Wortes Yahweh, ist ein Wesen. Natürlich, Yahweh ist ein Wesen. Das Wesen, das mit Israel auf persönliche Weise kommunizierte, war Jesus Christus. Er wurde Yahweh genannt. Und er war ein Wesen. Es ist also natürlich wahr, dass Yahweh, Jesus Christus, ein Wesen war und ist. Aber das Wort Yahweh wird auch auf den Vater angewandt. Der Name des Vaters ist ebenfalls Yahweh. Und der Vater ist auch ein Wesen. Mit anderen Worten, das Wort Yahweh kann sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn beziehen. In den meisten Fällen bezieht es sich auf den Sohn, aber nicht in allen Fällen. Denn Yahweh, ich bin, der Ewige, das gilt für beide. Und beide sind vereint oder eins, wenn es um Ziel, um Zweck, um Gesinnung, um Wille und Absicht geht. Sie sind total vereint, es gibt keine Spannung, keine Uneinigkeit in der Gottfamilie. Es sollte dann auch keine Spannung und Uneinigkeit in der menschlichen Familie sein, die ja zur Gottfamilie gehören soll und will. Jeremia Kapitel 23, die Verse 5 bis 6. Jeremia 23, die Verse 5 und 6. Hier wird eindeutig das Wort Yahweh auf beide, den Vater und den Sohn, angewandt. Da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Yahweh, dass ich, Yahweh, dem David einen gerechten Spross erwecken will. Und der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Klar, eine Beschreibung hier auf Jesus Christus. Zu seiner Zeit, Vers 6, soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, diesen gerechten Spross. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Der Herr, Übersetzung des Wortes Yahweh. Hier spricht also Yahweh, der Vater, und sagt, ich will Jesus Christus zu dem König machen über Israel und Juda, und sein Name wird der Herr sein. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Psalm 110, um das kurz aufzuschlagen, bezieht sich nur auf den Vater. Und gleichwohl wird das Wort Yahweh gebraucht. Psalm 110 und Vers 1. Psalm 110, Vers 1. Der Herr, Yahweh, sprach zu meinem Herrn, sagt David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Es ist Gott der Vater, der dies zu Jesus Christus sagt. Und man kann das weiterlesen, es heißt hier in Vers 4, der Herr wiederum, Yahweh, hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du, er spricht hier zu Christus, bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedek. Und dann gibt es natürlich viele Stellen, die über Yahweh sprechen und sich auf Christus beziehen. Nur eine schnell in Psalm 102, ich sage schnell, weil die Zeit natürlich wieder davonrennt. Psalm 102, wann sind eigentlich die Go-Karts treffen heute, wie viel Uhr? Psalm 102, Vers 13, ich kriege gar keine Antwort hier. Es ist diese Rebellion, von der ich sprach. Psalm 102 und Vers 13. Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. Weiter in Vers 17. Ja, der Herr baut Zion wieder und erscheint in seiner Herrlichkeit. Schauen wir uns Vers 26 an. Du, es geht immer noch nach wie vor um den Herrn, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Der Herr wird angesprochen. Jahwe wird angesprochen. Wer wird genau hier angesprochen? Nun schauen wir uns die Parallelstelle an in Hebräer Kapitel 1. Hier wird diese Stelle erklärt, identifiziert. Hier wird gesagt, wer in dieser Stelle mit Jahwe gemeint ist. Hebräer Kapitel 1 und angefangen in Vers 5. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein, er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Vers 8, sagt er, und jetzt wird der Psalm zitiert, oder einer von den Psalmen, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Vers 10. Und jetzt wird Psalm 102 zitiert, der Herr oder du Herr hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Gewand. Aber wenn Sie jetzt zurückgehen zu Vers 9, da heißt es in Hebräer 1, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit, darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt. Mit Freudenöl wie kein deinesgleichen. Hier ganz eindeutig ist das Wort Jahwe eine Beschreibung für Jesus Christus. So sehen wir also, dass das Wort Jahwe sowohl für den Vater als auch für den Sohn und auch für alle beide angewandt werden kann. Nun, wie ich eben bereits gesagt habe, die Lutherbibel 84 und auch die jüdische Bibel oder Tanakh übersetzen die Stelle in 5. Mose so, dass es heißt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und das macht auch Sinn, wenn man berücksichtigt, dass sowohl der Vater als auch der Sohn mit Herr oder Jahwe beschrieben werden. Mit anderen Worten, es geht hier um ein Verbot, andere Götter anzubeten. 5. Mose 6 und Vers 4 sagt mit Sicherheit nicht, dass es nur ein einziges Gottwesen gäbe. Das würde alle anderen Stellen total dem widersprechen. Die Bibel klar und deutlich zeigt die Dualität in der Gottheit. Wir verstehen natürlich, dass der Heilige Geist keine Person ist, sondern die Kraft, die sowohl von Gott dem Vater als auch von Jesus Christus ausgeht. Jesus Christus, der Gott des Alten Testamentes, beschreibt hier einen Auftrag von Gott dem Vater, indem er die Israeliten warnt, keinen Götzendienst zu betreiben, keinen Polytheismus zu betreiben, sondern vielmehr anzuerkennen, dass es nur einen wahren Gott gibt, die eine wahre Gottfamilie, der eine wahre Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Es ist wahr, dass die meisten Israeliten gar nicht mal verstanden, dass Gott eine Familie ist. Und sie haben fälschlicherweise geglaubt, dass es Gott der Vater war, mit dem sie verkehrten, obwohl es natürlich in gewisser Weise für die meisten Israeliten als eine Überraschung kam, als sie lernten, dass es gar nicht Gott der Vater war, sondern Jesus Christus. Und für die meisten Christen heute ist das auch eine große Überraschung, die auch meinen, dass der Gott des Alten Testamentes der Vater gewesen sein soll, der mit den Israeliten sprach, nicht verstehen, dass es Christus war. Und so musste Christus kommen, um die Existenz und die Natur des Vaters zu offenbaren. Nun, man mögt vielleicht oder mag vielleicht die Frage stellen, ja, warum hat aber dann Gott der Vater es erlaubt, dass die Israeliten das Wort Jesus Christus angebetet haben, den Irrtum nicht korrigiert hat, dass sie meinten, den Vater anzubeten? Nun, das war alles Teil des Planes Gottes. Als Adam und Eva sündigten, haben sie sich selbst und damit auch die gesamte Menschheit von Gott, dem Vater, abgeschnitten. Und es war Jesus Christus, der dann direkt mit den Menschen, mit den Alten in Israel agieren würde. Nun, einige verstanden schon, dass Gott eine Familie war und ist. Und dass sowohl der Vater als auch der Sohn existierten und mit ihnen in dieser Weise umgingen. Aber die meisten verstanden es eben nicht. Und selbst die, die meinten, dass sie den Vater anbeteten, die verstanden nicht, dass es Christus war, den sie anbeteten. Denn wie ich sagte, niemand hat jemals die Stimme des Vaters gehört, niemals seine Gestalt gesehen. Aber es war immer totale Einigkeit, totale Liebe, totale Harmonie innerhalb der Gottfamilie. Und Gott, der Vater, war in keinster Weise eifersüchtig auf Christus, dass er angebetet wurde und nicht der Vater. Es gibt keine Eifersucht in der Gottfamilie. Gott, der Vater, liebt den Sohn. Er hat immer und immer wieder gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Schauen wir uns Johannes Kapitel 3 an. Johannes Kapitel 3 und Vers 35. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und auch in Kapitel 17 und in Vers 24. Johannes 17 und Vers 24. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Totale Liebe herrschte und herrscht innerhalb der Gottfamilie. Und Christus liebt den Vater. Johannes 14 und Vers 31. Johannes 14 und Vers 31. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Schauen Sie, tue, wie mir der Vater geboten hat. Nun, gleichwohl ist Gott sehr eifersüchtig. Und Jesus Christus ist sehr eifersüchtig. Und der Vater ist sehr eifersüchtig. Im Hinblick auf etwas anderes. Wenn Sie sich das Gebot anschauen, 2. Mose 20, die Verse 4 bis 5, in der Lutherbibel heißt es, ich bin ein eifernder Gott. Eine bessere Übersetzung, wie es die Elberfelder Bibel hat, wie es die Zürcher Bibel hat, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Eifersüchtig in welcher Weise? Nun, Christus machte sehr deutlich, dass der Vater die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie ist. Es gibt keine Eifersucht innerhalb der Gottfamilie im Hinblick auf die Mitglieder innerhalb der Gottfamilie. Christus ist nicht auf den Vater eifersüchtig, der Vater ist nicht auf Christus eifersüchtig. Der Vater war nicht eifersüchtig auf einmal und bestand jetzt darauf, dass man ihn hätte anbeten sollen. Und Christus war in keinster Weise eifersüchtig, als er die Existenz des Vaters offenbarte und uns gesagt hat, wir sollen den Vater anbeten. Christus wird immer den Vater als die höchste Persönlichkeit in der Gottfamilie anerkennen. Aber denken wir daran, Gott ist eins, bildet eine Einheit. Die Mitglieder der Gottfamilie sollen auch total ohne irgendwelche Eifersucht leben, im Hinblick auf sich selbst, auf andere Mitglieder. Sie sollen, wie Gott der Vater und Jesus Christus es tun, in Liebe leben, in Harmonie und in totaler Einheit und Einstimmigkeit untereinander. 5. Mose 6 und Vers 4 negiert nicht die Existenz von zwei Gottwesen innerhalb der Gottfamilie. aber es zeigt die Einigkeit innerhalb der Gottfamilie. Und es beinhaltet aber auch die zeitlose Warnung gegen Götzendienst, gegen einen Glauben an Polytheismus, wo sich die Götter, diese heidnischen Götter, gegenseitig oft bekämpft haben, wie das ja immer beschrieben wird. Es geht darum, dass eine Anbetung von irgendjemandem neben dem wahren Gott verboten ist. Von irgendjemandem irgendetwas neben dem wahren Gott. Da ist die Eifersucht Gottes in diesem Sinne. Er lässt es einfach nicht zu, dass man etwas anderes, jemanden anderes anbetet als den wahren Gott. Es gibt nämlich viele Götter in der Welt. Die Bibel spricht davon. Sie können sich das nachher einmal anschauen. Ich habe einige Stellen hier. Aufgrund von der Zeit kann ich die nicht alle jetzt lesen. 2. Korinther 4 und Vers 4 sagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Menschen haben sich zu allen Zeiten als Gott oder Götter deklariert. Die Cäsaren zur Zeit des Römischen Reiches haben sich als Gott ausgegeben. Es wird eine Persönlichkeit geben in der nahen Zukunft. Die wird Folgendes tun. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 4. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 4. Es geht hier um, die Lutherbibel schreibt, das Auftreten des Widersachers. Es kann auch der Mann der Gesetzlosigkeit, der Mann der Sünde heißen. Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Er wird von sich behaupten, Gott zu sein. Möglicherweise der wiedergekommene Jesus Christus, den man anbeten muss, dem man folgen muss. Es gibt eine weitere Stelle, eine interessante Stelle, in Apostelgeschichte 12, wo auch jemand zugelassen hat, als Gott verehrt zu werden. Und er wurde schwer dafür bestraft. Apostelgeschichte 12, die Verse 21 bis 23. An einem festgesetzten Tage legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Und das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Und alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Wenn wir uns 1. Korinther anschauen, Kapitel 8, in Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 8 und Vers 4. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und dann heißt es weiter, und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, die so genannt werden, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber wir wissen auch, dass Jesus Christus der Herr ist und auch unser Gott, aber der Gott, der Vater, steht über ihm. Nun, wo es heißt, in Vers 4, um es noch einmal zu sehen, 1. Korinther 8 und Vers 4, wo wir gelesen haben, es gibt keinen Gott als den einen, ist eine möglicherweise klarere Übersetzung. Es gibt keinen Gott außer einem oder außer dem einen oder als den einen. Und im Englischen steht hier, Gott ist eins. Und die Schlachterbibel schreibt als Anmerkung, dies zeigt eine klare Bekräftigung der Wesensgleichheit Gottes, des Vaters und Gottes des Sohnes. Darum geht es. Diese Einheit beschreibt die Wesensgleichheit, Identität. Die sind gleich, die sind identisch. Christus, das Ebenbild, das direkte Ebenbild von Gott, dem Vater. Aber der Vater steht in Autorität über dem Sohn. Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, die Verse 5 bis 6. Epheser 4 und die Verse 5 bis 6. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Okay. Jetzt eine weitere Frage. Wie ist dann Jesaja 45 zu verstehen? Jesaja 45 und Vers 5. Jesaja 45 und Vers 5, wo es heißt: Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Kein Gott ist außer mir. Es ist wiederum der Herr Jahwe, der spricht. Zu wem spricht er hier? Werden Sie die ganze Stelle lesen? Er spricht zu Cyrus. Und er sagt dem Cyrus, dass er seinen Willen, Gottes Willen, tun wird. Dass er das Instrument in Gottes Hand sein wird, um seinen Willen zu erfüllen. Er prophezeit ganz spezifisch, wie und dass Cyrus Babylon einnehmen wird. Sie können das in Vers 1 nachlesen. Dass er Jerusalem wieder erbauen wird und Juda aus der Gefangenschaft entlassen wird. Das findet sich in Vers 13. Und er betont auch, dass Cyrus Gott nicht kannte. Und dass gleichwohl Gott ihn zu einer ganz bestimmten Mission erkoren hat, sozusagen. Zum Beispiel in Vers 4, der letzte Absatz. Obgleich du mich nicht kanntest. Vers 5, der gleiche Absatz oder derselbe Absatz. Obgleich du mich nicht kanntest. Und gleichwohl sagt Gott, es gibt keinen Gott außer mir. Ich bin der Herr, sonst keiner mehr. Cyrus, von alledem, was wir wissen, war ein Götzendiener. Er betete den persischen Gott Mithra an, den persischen Sonnengott Mithra. Dieser Gott wurde an einem Sonntag verehrt und sein Geburtstag war der 25. Dezember. Es scheint auch so zu sein, dass Cyrus auch den babylonischen Gott Marduk anbetete. Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr Jahwe: Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Da ist kein Gott außer mir. Nun, es ist schon richtig, dass diese Aussage sich nicht nur alleine auf Cyrus bezieht, aber sie bezieht sich eben auch auf Cyrus. Die Aussage ist, dass es nur einen Gott gibt. Dass Gott, die Gottfamilie, eins ist und keine Anbetung irgendeines anderen Götzen oder Gottes duldet. Und Gott sagt immer und immer wieder an dieser Stelle hier in Jesaja 45, Vers 14, nur um diese eine Stelle zu lesen, dass es keinen Gott gibt außer ihm. 45, 14, so spricht der Herr, der Ägypter Erwerb und der Kuschiter Gewinn und die hochgewachsenen Leute von Seba werden zu dir kommen und dein eigen sein. Sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen und werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. Es geht darum, dass heidnischer Götzendienst abgeschafft werden soll und ganz besonders, dass Christen sich nicht insoweit in heidnischen Götzendienst verstricken lassen sollen. Die Israeliten haben in der Tat damals, als sie aus Ägypten herausgeführt worden sind, in die Wüste geführt worden sind, heidnische Götter angebetet. Sie können das nachher in Amos Kapitel 5 nachlesen, die Verse 25 und 26. Sie können das in Psalm 106 nachlesen, Verse 37 bis 38. Gott sagt, ihr habt nicht mir Opfer gebracht, sondern diesen falschen Göttern und Götzen. Damals schon in der Wüste. Und natürlich dann später auch noch in grausamer Weise, als sie dann im gelobten Land waren. Es geht hier in dieser Passage um die Aussage Gottes, dass er keinen Götzendienst duldet. Dass er insoweit ein eifersüchtiger Gott ist, der seine Ehre keinem anderen lässt, wie es heißt. Er sagt hier, dass er das Universum geschaffen hat, dass alles, was existiert, durch ihn erschaffen wurde und dass er derjenige ist, der seinen Willen ausführt und dass die Prophezeiungen zustande kommen werden, die er verkündigt hat und dass es keinen anderen Gott gibt, der irgendetwas mit seiner Inspiration, mit seinem Willen, mit seinen Prophezeiungen zu tun hat. Aber das bedeutet jetzt nicht, wie einige fälschlich behauptet haben, dass Jesaja gelehrt habe, dass es nur ein Gottwesen gäbe. Das hat Jesaja keineswegs gelehrt. Denn Jahwe, der Herr, kann sich auf beide Gottwesen beziehen, auf Gott den Vater und Gott den Sohn. Wie ich sagte, normalerweise im Alten Testament bezieht er sich auf Gott den Sohn, aber eben nicht ausschließlich. Es ist also klar, oder sollte zumindest klar sein, dass wenn der Herr sagt, dass er Gott ist und es keinen anderen gibt, es sich auf die beiden Persönlichkeiten innerhalb der Gottfamilie beziehen, die beide eben als Herr identifiziert werden. Der Herr, egal ob es jetzt eine Beziehung ist auf den Vater oder auf den Sohn, erklärt, dass er, wer immer auch spricht, der Repräsentant der Gottfamilie ist. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erden. Kein anderer Gott hat irgendetwas damit zu tun gehabt. Kein anderer Götze soll angebetet werden, weil kein anderer Gott oder Götze die Kraft hat, die Macht hat, irgendetwas zu erschaffen in diesem Sinne. Aber wir sahen in 5. Mose 6 und Vers 4, dass der Vater und der Sohn eins sind. Total vereint in Absicht, in Ziel, in Zweck. Und wenn Christus spricht, wenn er, der Sprecher, spricht, spricht er auch, natürlich, für den Vater, der ihm zeigt, was er sagen soll. Christus hat immer wieder gesagt, diese Worte sind nicht meine, sondern es sind die Worte des Vaters, die ich euch übermittle. Nun, Jahwe, derjenige, der hier in Jesaja spricht, ist in der Tat Jesus Christus. Christus sagt, es gibt keinen Gott außer ihm. Nicht in Bezug auf Gott den Vater, natürlich nicht, sondern in Bezug auf die anderen heidnischen Götzen, die erschaffen worden sind unter der Einflussnahme von Satan, dem Teufel, um einen Eindruck zu erwecken, dass man Christus gar nicht braucht. Man hatte ja bereits schon diese heidnischen Götter wie Mithra oder Attis. Und das ist auch der Grund, warum Heiden in einen Heiland geglaubt haben und an einen Heiland geglaubt haben, einen Sonnengott. Dieser Sonnengott wurde zum Beispiel Adonis genannt. Deswegen möchte ich auch immer jetzt Adonis sagen. Adonis oder Mithra oder Attis. Und diese heidnische Gottheit starb an einem Freitag zur Osterzeit. Das können Sie ganz eindeutig in allen Geschichtsbüchern nachlesen. Und er war angeblich dann jemand, der an einem Sonntag wieder auferweckt wurde. Wenn man heute meint, dass Jesus Christus an einem Freitag gestorben ist und an einem Sonntag auferweckt wurde, hat man sich lediglich diese heidnische Idee zu eigen gemacht, denn Christus selbst hat gesagt, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Und sie können nicht 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden, von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen hineinbringen. Deswegen wissen wir, er ist nicht an einem Freitag gekreuzigt worden, er ist nicht an einem Sonntag auferstanden, sondern in der Tat, wie auch viele Historiker uns das bestätigen, an einem Mittwochnachmittag, er war 72 Stunden im Grab und wurde auferweckt am Samstagabend kurz vor Sonnenuntergang. Die Idee der Kreuzigung am Freitag und der Auferstehung am Sonntag ist absolut aus dem heidnischen Gedankengut übernommen worden und entspricht nicht den Tatsachen. Wie ich sagte, die orthodoxe Christenheit hat viele heidnische Konzepte übernommen und hat sie dann auf Christus angewandt. Zum Beispiel, dass Christus an einem 25. Dezember geboren sein soll, was er unmöglich getan haben kann. Selbst die Bibel lehnt das total ab. Zu einem 25. Dezember, zur Zeit der Regenzeit, wo es sehr kalt draußen war, wären niemals Hirten draußen auf dem Felde gewesen, um ihre Herde zu weiden. Und viele andere Gründe. Aber man hat sie auf Christus angewandt, hat einen christlichen Mantel über diese Dinge gehängt, die aber heidnischen Ursprungs waren. Und Gott verbietet uns dies. Gott verbietet uns dies. Schauen wir uns dies in 5. Mose 12 an. 5. Mose 12, die Verse 29 bis 31. Wenn der Herr, 5. Mose 12, Vers 29, wenn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen, und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient, ebenso will ich es auch tun. So sollst du dem Herrn, deinen Gott, nicht dienen. Denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Und was sagt Christus? Vergeblich dient ihr mir, wenn ihr die Überlieferungen der Menschen übernehmt und daran glaubt und dadurch die Gesetze Gottes abschafft. Ein vergeblicher Gottesdienst. Und das ist das, worum es hier geht in Jesaja. Gott sagt, ich bin Gott, dem ihr hören, gehören sollt. Und kein anderer. Hört nicht auf die Lehren anderer Götter und Götzen. Ich bin derjenige, dem ihr folgen sollt. Und das findet sich jetzt auch in Jesaja Kapitel 46. Jesaja 46 und Vers 9. Jesaja 46 und Vers 9. Wo wir lesen. Gedenket des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Es geht nicht darum, dass es hier um ein Gottwesen nur geht. Es geht darum, dass Gott nicht duldet, dass wir uns heidnischen Götzendienst zu eigen machen und heidnische Götter anbeten oder den wahren Gott auf eine Weise anbeten, wie es die Heiden taten, obwohl dies Gott nicht in seinem Buch uns erklärt. Sowohl der Vater als auch der Sohn, die mit Jahwe oder Herr beschrieben werden, sind Mitglieder der Gottfamilie. Aber Jesaja lehrt uns, wie die gesamte Bibel, dass wir keine Götzen oder Idole an die Stelle von Gott setzen sollen. Sie können uns nicht helfen im Hinblick auf das Heil. Ist alles das, was nicht zu der wahren Gottesanbetung gehört, soll vermieden werden. Das bedeutet auch, dass man sich nicht auf heidnische Anbetungsformeln konzentrieren sollte, die zu Ehren von heidnischen Göttern gebraucht worden sind, die aber nicht mit dem im Einklang stehen, was uns die Bibel lehrt. Und so ist Gott eins. Er ist eine Familie. Und es ist ihr Potenzial, Teil dieser Familie zu werden. Und das werden wir in der nächsten Predigt behandeln.